Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Nach fast 2 Jahrzehnten war sie endlich am Ende, die Ära des Silvio Berlusconi. Nun herrscht eine Übergangsregierung der Experten. Das sollte nun eigentlich die große Stunde der Linken sein, die sich bis zu den nächsten Wahlen erfolgreich in Stellung bringen. Nicht so in Italien. Hier sind die Linken seit 2 Jahrzehnten heillos zerstritten, was einer der Gründe dafür ist, dass die Vorherrschaft des Medienmoguls Berlusconi 17 Jahre andauern konnte. Nun scheinen sich die linken Parteien zusammenzuraufen. Ihre führenden Köpfe schaffen es aber weiterhin kaum, sich auf eine einheitliche Linie festzulegen, zum Verdruss ihrer Wähler und ihrer Parteibasis. Kraftlos und gespalten, Italiens Linke. Hören Sie eine Sendung von Aurelia Sorrento, die zunächst noch einmal auf die Wochen nach dem Abgang Berlusconis zurückblickt.
Berlusconi, Berlusconi, Berlusconi!
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha ricevuto oggi alle ore 21 al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri onorevole Silvio Berlusconi.
Alle hatten darauf gewartet. Die italienische Opposition, der Großteil der italienischen Bevölkerung, die Finanzmärkte und im Stillen freilich die anderen europäischen Regierungschefs. Am 12. November 2011 um 21.41 Uhr war es soweit. Der Generalsekretär des italienischen Staatspräsidentenamtes Donato Mara verkündete den Rücktritt Silvio Berlusconis als Ministerpräsident.
Il quale, essendosi concluso l'iter parlamentare di esame di approvazione della legge di stabilità.
Mit wüsten Beschimpfungen verabschiedete das Volk den Mann, der sich stets als vom Volke erwählter Führer in Szene gesetzt hatte. Dann knallten die Korken, die Menge stimmte die Nationalhymne an. Und Bella Ciao, das Lied der italienischen Partisanen im Zweiten Weltkrieg, als wäre Italien noch einmal von einem faschistischen Diktator befreit worden. Ein Diktator, der auch durch das Versagen linker Parteien an die Macht kommen und sich dort so lange halten konnte. In einem Artikel der Wochenzeitung Die Zeit schrieb der Philosoph Paolo Flores d'Arcais 2010, die ganze Kraft Berlusconis erkläre sich allein aus der Schwäche der Linken und den Fehlern ihrer Führer. Tatsächlich spielte die Zerstrittenheit der Mitte-Links-Opposition Berlusconi immer wieder in die Hände. Ihre Parteiführer machten eine Reihe folgenreicher Fehler, die man durchaus, wie d'Arcais es tut, als Dummheiten bezeichnen kann. 1993 etwa, als Silvio Berlusconi die politische Bühne betrat. Damals hatten Korruptionsskandale die Italiener den traditionellen Parteien abspenstig gemacht. Berlusconi präsentierte sich als neuer Mann, der mit der korrupten Politikerkaste nichts am Hut hatte. Den Linksdemokraten gelang es nicht, einen überzeugenden Gegenkandidaten aufzustellen. Berlusconis Rücktritt löste in Italien zunächst Erleichterung, gar Euphorie aus. Gleich darauf rückte aber wieder die Schuldenkrise, die Italien in den Bankrott zu führen droht, auf die Tagesordnung. Mario Monti soll es nun richten. Montis Regierung, die sich aus parteilosen Professoren und Experten zusammensetzt, hat fürs Erste das Vertrauen des italienischen Parlaments erhalten. Wenn Berlusconis Partei Volk der Freiheit, die im Parlament immer noch die Mehrheit hat, Monti kein Bein stellt, dürfte er das Land bis zu den nächsten regulären Wahlen im Jahr 2013 regieren. Was aber dann? Ist die Ära Berlusconi, wie alle glauben, wirklich zu Ende? Oder war das Frohlocken übereilt? Natale Di Cola, Lokalpolitiker der linksliberalen Demokratischen Partei, äußert sich nur vorsichtig.
Die Leute haben ihn satt, weil Berlusconi jede Hemmschwelle überschritten hat. Aber man muss sich daran erinnern, dass er sowohl bei den letzten Nationalwahlen wie auch bei den letzten Europawahlen große Zustimmung erfuhr. Oft hat die Bevölkerung Berlusconi gewählt, weil sie keine Alternative sah. Italien ist ein prinzipiell konservatives Land, das sich von den konservativen Parteien nur dann entfernt, wenn es woanders einen Hoffnungsschimmer sieht.
Der Bruderzwist im Mitte-Links-Lager ist nach wie vor nicht beigelegt. Auch scheint die größte Mitte-Links-Partei Italiens, die Demokratische Partei, den Wählern noch keine echte Alternative bieten zu können.
Questo non era mai accaduto. E questo non lasceremo che accada mai più.
Am 5. November 2011 wetterte der Parteisekretär der Demokraten Pierluigi Bersani bei einer Kundgebung auf der römischen Piazza San Giovanni gegen alle, die die Politik seiner Partei anfechten. Man müsse mit der Kritik an der Demokratischen Partei, der PD, aufhören, schrie er. Sie sei ja die einzige Kraft, die Italien wieder auf die Beine helfen könne. Pierluigi Bersani weiß aber, dass das Wahlvolk mit der bisherigen Arbeit seiner Partei unzufrieden ist. Der PD-Führung wird vorgeworfen, Berlusconis Vorherrschaft in der italienischen Politik ermöglicht zu haben und vor allem schon lange keine linke Politik mehr zu machen. Die Kritik der eigenen Basis schert den demokratischen Parteisekretär wenig. Dafür beschenkt Pierluigi Bersani sein Wahlvolk ausgiebig mit leeren Phrasen. Auf der Piazza San Giovanni tönte er:
Es gibt einen einzigen Weg aus der Krise, die wir gerade erleben. Jedes Land muss ohne allzu große wirtschaftliche und kommerzielle Missverhältnisse wachsen, ohne unanständige soziale Unterschiede. Es gibt keinen anderen Weg.
Wie der PD-Führer die unanständigen sozialen Unterschiede beheben möchte, blieb unklar. Das soziale Gewissen der PD-Politiker sei ohnehin reiner Hokuspokus, bedauert der Historiker Paul Ginsburg.
Parlano spesso delle uguaglianze, delle pari opportunità, dell'uguaglianza.
Sie sprechen oft von sozialer Gerechtigkeit, von gleichen Chancen für alle, von Verteilung des Reichtums. Sie sagen, dass sie das europäische Modell der sozialen Marktwirtschaft in ihrem Land retten möchten, dass sie mehr für die öffentliche Schule tun möchten. Aber als sie an der Regierung waren, haben sie nichts davon getan.
Vorrebbero fare più per la scuola pubblica, ma nella loro esperienza di governo non l'hanno fatto.
Paul Ginsburg, ein in Italien eingebürgerter britischer Historiker, war 2002 einer der Mentoren der außerparlamentarischen Opposition, die sowohl Berlusconi als auch die schwache Politik der Linken anklagte. Vor kurzem ist sein Buch »Italien retten« auf Deutsch erschienen. Es wird lange dauern, meint er darin, Italien aus dem Sumpf herauszuholen, in den es Berlusconis Regime geführt hat. Auf die Oppositionspolitiker, die jetzt die Weichen für den Wandel stellen müssten, blickt Ginsburg aber eher skeptisch. Vor allem deshalb, weil sie sich alles andere als einig sind.
La dirigenza, la situazione di rapporti di forza lì sono molto particolari.
Die Führung der Linken und die Kräfteverhältnisse sind sehr eigenartig. Die Demokratische Partei kommt nach den letzten Umfragen auf ungefähr 26% der Stimmen. Das Problem ist, dass diese Partei im Laufe der Jahre immer mehr zu einer moderaten Zentrumspartei geworden ist. Dann gibt es die Partei Italien der Werte, von Ex-Staatsanwalt Antonio Di Pietro angeführt. Die ist eigentlich keine linke Partei, hat aber immer einen harten Kurs gegen Berlusconi gefahren. Sie käme auf 6% der Stimmen. Und schließlich gibt es Niki Vendolas Linke Ökologie und Freiheit, abgekürzt SEL, die derzeit nicht im Parlament vertreten ist, aber nach Umfragen 8-9% der Stimmen bekäme. Diese drei politischen Kräfte haben gesagt, dass sie bei den nächsten Wahlen zusammenarbeiten wollen. Aber innerhalb der Demokratischen Partei gibt es eine starke Fraktion, die lieber mit der katholischen Zentrumspartei UDC, der Union der Christdemokraten, koalieren möchte, statt mit der Linken von Niki Vendola. Also, in Wahrheit hängen wir in der Luft.
Die PD, die Demokratische Partei, ist die größte Gruppierung, die aus der untergegangenen PCI, der Kommunistischen Partei Italiens, hervorgegangen ist. Von der Nachkriegszeit bis zu ihrer Auflösung war sie die größte und stärkste kommunistische Partei Westeuropas. Obwohl sie am Kommunismus als Ziel der gesellschaftlichen Entwicklung theoretisch festhielt, agierte sie im politischen Alltagsgeschäft wie eine sozialdemokratische Partei. Italienische Kommunisten hatten den antifaschistischen Widerstandskampf im Zweiten Weltkrieg angeführt und am Entwurf der republikanischen Verfassung entscheidend mitgewirkt. So war es nur konsequent, dass ihre Nachfolger eine staatstragende Rolle einnahmen. Emiliano Monteverde hat seine politische Laufbahn in der Jugendorganisation der PCI begonnen. Heute ist er Vorsitzender eines Kreisverbandes der Demokratischen Partei. Er glaube nicht, dass viele Mitglieder der PCI die Revolution im Sinne gehabt hätten.
Non so quanti iscritti al PC soprattutto negli anni 80 pensassero alla rivoluzione, non è questo.
Vor allem in den 1980er Jahren war die PCI eine Partei mit einer starken sozialistischen Tradition. Man hat sicherlich nicht an die Abschaffung des Privateigentums oder an die Revolution gedacht. Man pflegte die Werte einer Linken, die viel europäischer war, als man meinen
könnte.
Trotzdem durfte die PCI nie an einer Regierung beteiligt werden. Da Italien in der Jalta-Konferenz dem Westblock zugeschlagen worden war, wachten die USA mittels der CIA stets mit Argusaugen darauf, dass die Kommunisten von der Macht fernblieben. Daran änderte sich auch nichts, als sich der kommunistische Parteisekretär Enrico Berlinguer 1969 öffentlich von der KPdSU distanzierte und in einer epochalen Rede vor sowjetischen Kadern die Invasion der Tschechoslowakei nach dem Prager Frühling brandmarkte. Welch starken Einfluss die USA auf die italienische Innenpolitik ausübten, wurde 1976 offensichtlich, als die PCI mit kleineren linken Parteien zusammen die Wahlen gewann. Sie hätte die Regierung stellen können, Enrico Berlinguer jedoch verzichtete darauf, um Italien vor chilenischen Verhältnissen zu bewahren, sagte er. Das hieß vor einem von den USA unterstützten Militärputsch. Trotz alledem mutete das Adjektiv kommunistisch nach dem Fall der Berliner Mauer die Parteiführung anrüchig an. Sie beschloss, die Partei umzubenennen, was einer Auflösung gleichkam.
Der PCI ist es genauso ergangen wie vielen anderen kommunistischen Parteien Westeuropas nach 1989. Achille Occhetto, der damals Parteisekretär war, dachte, dass es nach dem Fall der Berliner Mauer nicht mehr möglich sei, die alten Parteiformen, die alten Strukturen, die alten Ideologien aufrechtzuerhalten. Er und die Mehrheit der Partei fühlten sich nicht mehr als Kommunisten. Nur eine Minderheit, die dann Rifondazione Comunista, die Partei der kommunistischen Neugründung aus der Taufe hob, bezeichnete sich noch als kommunistisch. Aber die Parteiführung wollte sich an die europäische Sozialdemokratie annähern. Das Problem ist, dass sie dann über das Ziel hinausgeschossen sind. Sie haben aus der PCI eine Zentrumspartei gemacht, die moderater ist als andere Zentrumsparteien.
Diese sozialdemokratische Partei, die dem Hauptflügel der PCI entsprungen war, änderte mehrmals ihren Namen, bis sie schließlich mit einer christdemokratischen Partei zur demokratischen Partei fusionierte. Die Genossen, die die Umbenennung der PCI und den neuen Kurs der Parteiführung ablehnten, gründeten verschiedene Splitterparteien, die das Adjektiv kommunistisch noch im Namen trugen, sich aber über ideologische Nebenfragen zerstritten. Letztlich blieben von der einst so starken PCI nur Trümmer übrig. Was Wunder, wenn diese zersplitterte Linke dem Siegeszug des Berlusconismus keinen Einhalt gebieten konnte. Zumal das Abdriften der Linksdemokraten nach rechts viele linke Stammwähler verkretzte. Besucht man heute eins der Feste der italienischen Linken, die alljährlich in den römischen Caracalla-Thermen stattfinden, hört man allseits linke Wähler über linke Parteiführer schimpfen. Valentina etwa, eine junge Akademikerin, die aus einer traditionell kommunistischen Familie stammt.
politica è al di fuori di quello che è il reale contesto sociale, quello è il problema, cioè un problema proprio di.
Die demokratische Partei ist offenbar unfähig, die eigene Zielgruppe auszumachen. Die Wählerschaft, an die sie sich wendet, hat mit einer linken Wählerschaft nichts mehr zu tun. Wenn du heute zu einer Sitzung eines Kreisverbands der PD gehst, erwartest du keine politischen Diskussionen, sondern ein Aperitif. Es besagt viel, dass der Parteisekretär der PD sein Wahlkampfquartier bei den Nationalwahlen 2008 Loft nannte. Was soll das heißen? Was ist das für ein Schwachsinn? Ging es um Wahlen oder um eine Party? Ein Kandidat der Linken, der sein Wahlkampfquartier Loft nennt. Ist der bescheuert oder was?
Auch der 26-jährige Luca Gasparoni vermisst die alte PCI. An der Parteiführung, die 1991 die Wende vollzog und heute die PD-Führung stellt, lässt er kein gutes Haar.
La nuova dirigenza, che poi è stata la dirigenza dei DS, quindi dei Democratici di Sinistra.
Die neue Führung hat wohl irgendwann entdeckt, dass es jemanden gibt, der mehr bezahlt als die Arbeiter. Die Wirtschaft. Sie haben angefangen, sich um sich selbst zu kümmern und repräsentieren nicht mehr eine Gesellschaftsschicht, sondern eine Lobby, nämlich die Leute, die in der italienischen Wirtschafts- und Finanzwelt ohnehin das Sagen haben.
Piccolo gruppo di persone che comunque era già immesso nell'ambiente economico e finanziario italiano.
Luca Gasparoni hat gute Gründe, auf die PD-Führer wütend zu sein. Denn sie haben die Deregulierung des Arbeitsmarktes in die Wege geleitet, die dann von der Regierung Berlusconi vorangetrieben wurde. Letztere verabschiedete 2003 ein Gesetz, mit dem sie Zeitarbeitsverträge ermöglichte, die immer wieder verlängert werden können, ohne dass die Arbeitgeber jemals verpflichtet wären, die Zeitarbeiter fest einzustellen. Inzwischen liegt die Jugendarbeitslosigkeit bei fast 30% und 9 der 60 Millionen Italiener leben unter der Armutsgrenze. Luca Gasparoni war bis vor kurzem als Kameramann beschäftigt mit einem Zeitarbeitsvertrag. Jetzt ist er arbeitslos und hofft, dass sein früherer Arbeitgeber ihn nochmal auf Zeit einstellt.
Siamo arrivati al tal punto di non trovare più al lavoro che il lavoro ce lo inventiamo in qualche maniera.
Es ist so weit gekommen, dass wir alle, da wir keine Arbeit haben, uns eine erfinden, irgendwie. Aber das Risiko und die Opfer, die man bringt, sind groß. Und oft klappt es nicht mit der erfundenen Arbeit. Am Ende, wenn du nicht mehr weiter weißt, wanderst du aus. Ein italienischer Rapper singt, alle gehen von hier weg. Das stimmt. Nach und nach gehen wir alle weg und hinterlassen ein leeres Land.
Luca hat seine Hoffnung in Niki Vendolas Partei Linke Ökologie und Freiheit, abgekürzt SEL, gelegt. Für ihn ist Niki Vendola der einzige Politiker, der momentan Antworten auf die Nöte der Bevölkerung gibt. Vendola sagt, wie Italien umgekrempelt werden müsste.
Al centro metterei la lotta alla povertà. E la povertà si combatte.
Ich würde zuallererst die Armut bekämpfen. Und die Armut bekämpft man, indem man in Bildung investiert. Schulen, Kindergärten, Universitäten, Forschung. Ich würde den Unternehmen Anreize geben in Forschung und Innovation und in die permanente Ausbildung ihrer Belegschaften zu investieren. Ich würde ein Programm zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit aufstellen, eine echte Kulturindustrie, etwas, das es in der italienischen Geschichte nur dank der Gönnerschaft eines Adelshauses oder der Genialität einzelner Individuen gegeben hat.
Cinema, prosa. Ne farei una politica.
Ich würde daraus eine Politik machen. Und natürlich würde ich auch den klassischen Sektoren der Stahl- und Chemieindustrie, der Textil- und Lederindustrie wieder auf die Beine helfen.
Niki Vendola ist Kommunist, Intellektueller, Homosexueller und Katholik. Eine für italienische Verhältnisse gewiss exzentrische Gestalt. 2009 trat er mit einer Handvoll Gefährten aus der Partei Rifondazione Comunista aus, aus Protest gegen die Linie von Parteisekretär Ferrero, der jede Annäherung an die Demokratische Partei ausschloss. Daraufhin gründete Wendula die Partei Linke Ökologie und Freiheit und verkündete das ehrgeizige Ziel, die Einheit der Linken wiederherzustellen.
Der Berlusconismus ist nicht nur ein politisches, sondern auch ein ethisches und gesellschaftliches Phänomen gewesen. Er hat die Träume und Albträume der Italiener und ihr Selbstbild beeinflusst. Jetzt können die Mitte-Links-Parteien nicht einfach ein Pflaster auf die Wunde legen. Sie müssen eine klare und starke Idee von Gesellschaft ins Feld führen. Eine Idee davon, wie sie die soziale Ungleichheit bekämpfen wollen.
Die Demokraten taten Niki Wendula zunächst als Fantast und Poeten ab. Doch er wurde zweimal zum Gouverneur der Region Apulien gewählt. Und es ist ihm gelungen, innerhalb von 2 Jahren aus einem versprengten Haufen linker Dissidenten ohne parlamentarische Repräsentanz eine 9%-Partei zu machen, deren Gewicht auch die PD-Führung nicht mehr übersehen kann. Ein Bündnis von Wendulas SEL mit der Demokratischen Partei wäre naheliegend. Und sie wird von der linken Basis herbeigesehnt. Innerhalb der PD ist die Koalitionsfrage aber strittig. Paul Ginsborg.
Ein starker Flügel der Demokratischen Partei ist dagegen. Sie sind tief davon überzeugt, dass Italien ein konservatives, ein Mitte-Rechts-Land ist, weil es das immer gewesen ist. Zunächst in der christdemokratischen, dann in der berlusconianischen Form. Sie glauben, dass die Partei unbedingt auf die Mitte der Gesellschaft zugehen muss und dass sie, wenn sie sich allzu sehr nach links bewegt, die Stimmen der moderaten Wähler verliert.
Diese Strömung der Demokratischen Partei würde lieber ein Bündnis mit der christdemokratischen Zentrumspartei UDC als mit Wendulas Linke Ökologie und Freiheit eingehen. Doch der linke Flügel der PD drängt auf eine Koalition mit der SEL und den anderen linken Kräften, die im Parlament momentan nicht vertreten sind. Angesichts dieser widerstrebenden Kräfte zaudert die PD-Führung seit Jahren. Sie mag sich weder auf einen Koalitionspartner noch auf greifbare Programmpunkte festlegen. Diese Politik hat bisher keine Erfolge gezeitigt, dafür aber linke Stammwähler und Parteimitglieder vergrault. Aber ihre Lektion haben die Parteioberen offenbar noch nicht gelernt.
Ich bin kein Pessimist, aber ein Historiker. Und ich fürchte wirklich, dass die Linke es noch einmal schafft, die gegenwärtige Chance zu verpassen, dass sie sich weiter zersplittert und in fruchtlosen Kontroversen verliert, anstatt sich großzügig zur Verfügung zu stellen.
Indessen sind andere in das soziale Lager vorgedrungen, in dem früher die Linken zu Hause waren.
Die Linke hat den Sinn für das verloren, was das wichtigste Ziel ihres Kampfes sein sollte.
Der da spricht, ist kein Linker. Simone Di Stefano ist einer der Gründer der faschistischen Organisation Casa Pound. Sie ist nach dem Dichter Ezra Pound benannt, der den Faschismus unterstützte und versteht sich zugleich als Kulturavantgarde und politische Organisation. In ihrem Hauptsitz im Zentrum von Rom sitzen Tag und Nacht Aktivisten, um Kulturveranstaltungen zu organisieren, Flyer und Plakate zu erstellen und Anrufe entgegenzunehmen. Aber Casa Pound unterhält auch Niederlassungen, Buchhandlungen und Bars in ganz Italien. In vielen Städten Italiens haben ihre Militanten, die sich selbst als Faschisten des dritten Jahrtausends bezeichnen, Häuser besetzt. Waren solche Hausbesetzungen bislang eine Praxis linksextremistischer Gruppierungen, so sind sie von den Jungfaschisten der Casa Pound übernommen worden. Überhaupt haben sie von den Linken vieles abgekupfert. Ihre Kritik an Kapitalismus und Globalisierung ist von jener der No-Global-Bewegungen nicht weit entfernt.
Wenn Fiat sagt, die Arbeiter müssen diese Bedingungen akzeptieren, sonst versetzen wir die Fabriken ins Ausland, heißt das, dass wir mit Ländern konkurrieren müssen, die die Arbeitskraft ausbeuten, die keinen Schutz der Arbeit kennen und dass wir unsere Standards auf ihre herunterschrauben müssen. Dazu sagen wir Nein. Ein klares Nein. Die Volkswirtschaften dürfen nicht miteinander konkurrieren. Die europäische gegen die asiatische etwa. Die Märkte müssen getrennt werden, bis sich die Arbeitsbedingungen angeglichen haben. Dann vielleicht kann man die Märkte öffnen.
Liest man das politische Programm von Casa Pound, glaubt man, ein linksrevolutionäres Manifest vor sich zu haben. Die neuen Faschisten fordern die Verstaatlichung der Banken, des Gesundheits- und Bildungssystems, der existenziellen Güter wie Wasser und Strom. Sie wollen einen Mutterschaftslohn, Garantie eines Arbeitsplatzes und der Arbeiterrechte, Eigentumswohnungen für alle durch soziale Darlehen und so weiter. Es gibt gute Gründe anzunehmen, dass der Erfolg von Casa Pound auf dem Vakuum im linken Parteispektrum gründet. Der Philosoph Gianluca Solla hat das Phänomen Casa Pound aus nächster Nähe beobachtet. Für ihn verfolgt die faschistische Organisation eine klare politische Strategie.
Sie besetzen jene Territorien, die die klassische Linke verlassen hat. Das ist, glaube ich, Teil ihrer Strategie. Sie gehen unter die Menschen, um zu gucken, welche Themen die Linksparteien vergessen haben. Besser gesagt, sich ihrer aus Scham entledigt haben.
Der Nationalismus der Casa Pound-Ideologen und ihr Rezept gegen den globalisierten Kapitalismus entsprechen ganz und gar Mussolinis Lehre. Autarkie, Immigrationsstopp, Protektionismus, Schließung der Grenzen. Doch haben die Seelenfänger von Casa Pound es leicht, im linken Wählerbecken zu fischen, da sie sich der Interessen jener unteren Schichten annimmt, die keine Partei im Parlament mehr vertritt, erfreut sich Casa Pound immer größeren Zulaufs. Im vergangenen Jahr zählte sie 2000 Mitglieder und 10.000 Anhänger in ganz Italien, Tendenz steigend. Dabei geben sich die Neufaschisten nach außen hin als brave, kulturbeflissene, friedfertige Jungs, die sich die Soziallehre des frühen Faschismus auf die Fahne geschrieben haben. Die Jugendorganisation von Casa Pound agiert aber alles andere als gewaltlos.
Da un lato esiste questo movimento di legittimazione culturale, per esempio di Casa Pound.
Auf der einen Seite wird die kulturelle Legitimierung des Faschismus vorangetrieben. Auf der anderen ist bei Casa Pound die Anwendung von Gewalt strukturell. Zum Beispiel bei den Demonstrationen des Blocco Studentesco, der studentischen Organisation von Casa Pound. 2008 gab es harte Zusammenstöße mitten im Zentrum von Rom. Die italienische Presse hat sie als Zusammenstöße zwischen linken Militanten und dem Blocco Studentesco dargestellt. Nicht gesagt wurde, dass der Blocco Studentesco eine Demonstration der linken Sozialzentren angegriffen hatte und dass die linken Demonstranten sich mit Stühlen verteidigen mussten, die sie in Bars fanden, während die Militanten des Blocco Studentesco bewaffnet gekommen waren.
Camuffato la loro identità in parte hanno colpito i militanti di sinistra.
Ein bedrohliches Szenario für Italien, sollten sich die Linken nicht wieder zusammenfinden. Es ist gar nicht ausgeschlossen, dass soziale Schichten, die keine Repräsentanz im Parlament mehr haben, ihr Heil bei den Neofaschisten von Casa Pound suchen. Zum Teil ist das bereits geschehen. Und die Geschichte des 20. Jahrhunderts lehrt, dass Krisenzeiten Hochzeiten des Faschismus sind.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.